Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Und hallo alle liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge Blühende Landschaften. Jetzt musste ich einen kurzen Moment überlegen, wie wir eigentlich heißen.
Hattest du vergessen, wie der Podcast heißt?
Das kennt man auch vom Ehepartner. Sabine, ach Mensch, hier du, gib mir mal da das Salz.
Und meine Mutter ist ganz wunderbar, die geht den ganzen, nicht nur die ganze Familie, sondern den gesamten Stammbaum bis ins 16. Jahrhundert zurück und sagt, Thomas, Harry, Dietrich, Peter, Steffen, Kurt, Heinz, Heiko, ich sage, Thomas, Thomas, ja, Thomas.
Das kann dann schon ein bisschen dauern, aber es ist...
Das kann dauern.
Wir haben eine besondere Folge heute, eine besondere Episode heute vorbereitet und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Nikolai.
Das wird auf jeden Fall sehr, sehr plüschig.
Bevor wir aber anfangen, mein lieber Thomas, muss ich allen, die es noch nicht gehört haben, und Asche auf mein Haupt, ich habe es gestern erst gehört, ich muss nochmal allen sagen und dir auch sagen, dir habe ich es schon gesagt, aber nochmal, ich muss es nochmal in die Welt hinaus trompeten, wie großartig das Hörbuch Die kleine Fledermaus weg da ist, von Thomas Nikolai eingelesen. Nein, pass auf, ich bin, was Lob angeht, du weißt, ich sag nicht immer sofort was, ne?
Und nee, da bist du sehr sparsam mit.
Ich bin sparsam mit Lob, genau. Und ich bin auch gerade bei Freunden und befreundeten Kollegen immer auch so ein bisschen, du kennst das auch, man will da nicht schleimen und so und man will auch nicht irgendwie, weil man weiß immer, wenn man was macht, wenn man etwas produziert, ein künstlerisches Werk, dann setzt man sich ja nicht hin und sagt, ich mache jetzt mal so einen richtigen Scheiß. So, ne? Die Leute, ne? Das ist ja wie bei Filmen. Also vielen Filmemachern unterstellt man ja auch, dass die einfach von vornherein Scheiß gemacht haben. Niemand setzt sich hin und haut Millionen von Dollar raus für einen Film, der nachher Kacke wird. Das ist ja nicht so wie bei The Producers von Mel Brooks. Hier mit Frühling für Hitler.
Und Frühling für Hitler, ja.
Ganz genau. Und du hast mir schon viele Sachen gegeben und es ist ja auch immer wieder schön. Aber jetzt hast du mir dieses Hörbuch gegeben, Die kleine Fledermaus weg da, die du eingelesen hast. Du hast es nicht selber geschrieben, du hast es aber eingelesen.
Nein.
Und dein Partner in Crime, Robert Neumann, hat die Musik gemacht und ich habe es gestern auf der Rückfahrt gehört. Ich hatte gestern einen Auftritt in Neuss bei unserem lieben Kollegen Michael Schönen, eine Mixshow. Und ich habe es auf der Rückfahrt gehört. Ich habe jetzt nur die Hälfte gehört, weil ich konnte nicht mehr, weil ich bin quasi am Steuer weggeschmolzen. Es ist so, es ist wie eine warme Schicht Honig, die auf die Seele gelegt wird. Ja. So fühlt sich das an. Es ist so schön. Es ist natürlich eine Sache für Kinder. Es sind gute Nachtgeschichten. Aber die Kombination, deine wunderbare Stimme, jetzt mal ganz unbenommen, und dann noch diese unfassbar schöne Musik von Robert. Das ist also, wenn ihr Kinder habt oder solltet ihr Kinder kennen, die ihr beschenken wollt, dann ist genau das Richtige im Moment. Das ist also was ganz, ganz, ganz Wunderbares. Das muss ich dir wirklich mal jetzt nach all den Jahren sagen. Thomas, das hast du ganz, ganz doll gemacht. Ich bin wirklich total berührt. Ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ich war wirklich, ich meine, ich kenne dich ja auch, aber ich habe echt nicht geglaubt, dass du, also ich hätte dir das natürlich zugetraut, aber weißt du, wenn man jemanden kennt und mag, und dann kommt sowas, dann denkt man so, oh mein Gott, ist das toll. Also das ist wirklich, wirklich, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe es ja schon beim letzten Mal erzählt, dass ich dieses Buch entdeckt habe und ich hatte große Lust, das zu machen und ich dachte mir, ich nehme mir den Besten für die Musik und Robert hat eben bei diesen 6 Gute-Nacht-Geschichten 6 unterschiedliche Kompositionen geschrieben und das auch selber eingespielt und das ist einfach unglaublich toll und zärtlich und vielschichtig und sehr hochwertig und es klingt, sagen wir mal, oberflächlich betrachtet, wie einfache, schöne Kindermusik, aber es ist sehr komplex und es ist hochmusikalisch und ich bin ganz glücklich und wirklich stolz auf das, was der Robert da gemacht hat und dass das jetzt so wie aus einem Guss rüberkommt, das freut mich extrem, weil das war tatsächlich das Ziel.
Es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, kann man sagen.
Naja, ne Kunstwerk.
Doch, ja, ich finde, das ist so, wenn man sowas Respekt. Macht mit so viel Liebe und Herzblut, dann ist das ein Kunstwerk und man weiß ja auch am Ende nicht immer genau, wie es wird, aber da sind jetzt wirklich so viele Faktoren zusammengekommen, wo ich wirklich sagen muss, also das hat mich jetzt wirklich, also auch echt mal berührt und jetzt gerade auch in dieser Zeit, draußen ist es grau.
Das stimmt.
Und, ne, und ne, den ganzen anderen Scheiß wissen wir ja alles und das ist wirklich, kommt genau zur richtigen Zeit, also die kleine Fledermaus weg da. Das war jetzt unbezahlte Werbung, es sei denn, du überweist mir
Dankeschön, jetzt Dankeschön, gleich noch Dankeschön, was. Dankeschön.
Kann ja sein, ja, weiß wunderbar. Ja nicht. Du hast ja meine Kontonummer. Wir reden heute über ein Thema, auf das wir beide, glaube ich, letzte Woche gekommen sind, beziehungsweise du hast es, glaube ich, angeregt, weil das war sehr, sehr interessant. Ich war letzte Woche in Berlin, aus beruflichen Gründen auch, aber wir beide haben eine Show gesehen, die uns jetzt zu diesem Thema, über das wir heute reden, inspiriert hat, nämlich über das Thema Travestie. Ich habe am Samstag letzte Woche die Show gesehen, Hedwig and the Angry Inch. Mit Sven Ratzke, Hedwig and the Angry Inch muss man, da reden wir gleich drüber, was es ist. Und du hast einen Tag später eine Show gesehen, wo der Darsteller am Ende etwas gemacht hat, wo du gesagt hast, lass uns doch mal bitte über Travestie reden. Was war das denn für eine Show, die du gesehen hast, Thomas?
Ich war in einem kleinen Club, der heißt Die Wühlmäuse in Berlin. Ich weiß nicht, ob man den kennt.
Ja, habe ich schon
und
mal
da spielte gehört, ein junger Nachwuchskomiker aus Bochum, warte mal, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Hennes Bender.
Hermes Blender, ja, ja.
Hermes Blender. Und eben jener wirklich talentierte Jungspund kam auf die Bühne und brachte dann als Zugabe Ariel.
Ja? Nee, nicht oder als Zugabe, es war das Finale. Du musst es schon richtig
finden. Es war keine Zugabe, es war das Finale.
Genau.
Und ich glaube, wir können die Katze aus dem Sack lassen. Haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer. Das warst nämlich du, mein lieber Hennes.
Ja, das war ich, genau. Du hast mich tatsächlich an deinem freien Abend besucht, was ich sehr, sehr, mich sehr berührt hat natürlich, weil, ne, du hast einen Tag vorher gespielt und so, und dann saßst du dann da und ich habe diese Nummer gemacht, diese Ariel, die Meerjungfrau, die einige von euch ja auch gesehen haben, einige auch sogar schon mehrmals, ne? Günther, Silvia, schönen Gruß. Und hast du gesagt, das ist ja eine schöne Travestienummer. Und ich dachte so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Das ist ja eigentlich, was ich da mache, ist ja Travestie. Ja. Ich spiele dann halt Ariel, die Meerjungfrau, und das hat auch ein gewisses Thema. Es gibt einen Grund, warum ich das mache. Ich trete da halt im Meerjungfrau-Kostüm auf mit so einer roten Perücke und singe dann das Lied, was im Original von Ute Lemper gesungen worden ist. Und ich dachte dann wirklich, es hat mich wirklich nachdenklich gemacht, wo ich dachte so, stimmt, eigentlich ist das jetzt so meine, in meiner Karriere, so meine erste richtige Nummer, wo ich mich so als eine Frau verkleide, beziehungsweise so als Disney-Prinzessin sogar. Ne? Hast du sowas jemals gemacht auf der Bühne?
Na klar.
Dann berichte doch mal. Gerne.
Nein, also nochmal ganz kurz, ich fand diese Nummer sehr lustig und es ist natürlich auch bizarr, weil du du stürzt dich in diese Nummer rein. Also Leute, ihr müsst in die Show von Hennes gehen. Ich habe nur zwei Hände und wie gesagt, die große Finalnummer ist genau das. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich halb tot gelacht. Und weil du einfach gnadenlos dich dahingestellt hast und ziehst das durch. Ich habe tatsächlich in meinem allerersten Programm Grand Prix, also wie der Käse, da habe ich eine Kunstfigur erschaffen.
Entschuldige, die hieß. Ganz kurz, Thomas. Aua, Grand Prix.
Ja,
aua.
Ja.
Ja. Es muss auch wehtun. Man muss dahin, wo es wehtut.
Ja, genau da. Und da spielte ich eine ausrangierte, abgetakelte französische Diva, Madame Giselle, und die ich dann im Laufe meiner Bühnenjahre als Komiker immer wieder habe auftauchen lassen. Und Madame Giselle, also sozusagen so eine alte, abgetakelte Diva, die seit den 60er Jahren nichts mehr gerissen hat und jetzt auf die Bühne kommt, schlecht gelaunt ist. Und da hatte ich eine Perücke auf und eine Federboa und beschimpfte die ganze Zeit das Publikum. Und ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Podcast mal ein bisschen informiert zum Thema Travestie, damit wir auch den Hörern etwas mitgeben, damit sie auch ein bisschen was lernen können. Und ich bin letztendlich unterm Strich dazu gekommen, dass Travestie neben der Parodie nicht nur, dass es nicht nur Hand in Hand geht, sondern dass das eigentlich die Urform der Komödie ist und dass es das eigentlich ist, wo Humor eigentlich anfängt. Beim sich verkleiden, Travestie kommt ja aus dem Französischen, heißt also übersetzt sich verkleiden. Und wenn man es mal ganz wörtlich nimmt, Travestie ist die Darstellung einer Bühnenrolle durch Personen, des anderen Geschlechts. Das heißt, wenn du dann als Mann verkleidest du dich als Frau, ja, das nennt man es Travestie. Und wenn eine Frau sich als Mann verkleidet, wie nennt man das da, liebe Klasse, lieber Hennes, wie nennt man das da im Theater?
Wie nennt man das?
Das nennt man eine sogenannte, pass auf, das nennt man eine Hosenrolle. Eine Hosenrolle.
Eine Hosenrolle?
Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Naja, also pass auf, also es fing, um nochmal beim Urschleim, ich versuch's mal kurz zu machen.
Was, Urschleim?
Solange es Menschen gibt und solange es Theater gibt und solange Theater gespielt wird, gibt es Travestie. Und es war eigentlich schon immer so über, ich will nicht sagen über Jahrtausende, aber über Jahrhunderte war es normal, dass sämtliche Rollen, männliche Rollen wie auch weibliche Rollen, immer nur von Männern gespielt wurden. Das war in der Antike so, das war in Asien so, in China, in der Peking-Oper war das so. Und natürlich, du müsstest wissen, als alter Shakespeare-Fan, natürlich auch im elisabethanischen Theater bei Shakespeare. Und
ja,
da gerade so, bei...
ja.
Und gerade bei Shakespeare, genau der hat eben diese Hosenrollen etabliert in seinen Stücken, wie es euch gefällt und so weiter oder eben
was ihr
auch
wollt, sogar beim genau, König. Ja. Ich wollte gerade sagen, dass Männer Frauenrollen gespielt haben, die dann Männer spielen, dass das bei Shakespeare Usus war, das wusste ich, das war im elisabethanischen Theater so, das durfte damals, jetzt muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin ja Shakespeare-Student gewesen und großer Shakespeare-Fan immer noch, aber da müsste ich jetzt wirklich gucken, ob das einfach nur Usus war oder ob das tatsächlich auch verboten war. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den alten Griechen so war, dass es verboten war, dass Frauen gar nicht auf die Bühne durften. Aber bei Shakespeare, und da hat er dann natürlich angesetzt, indem er Männer hat Frauenrollen spielen lassen, die wieder Männer spielen mussten. Das erinnert jetzt natürlich ganz stark an die Szene aus Das Leben des Brian mit der Steinigung. Ja. Männer, die sich als Frauen verkleiden, die sich als Männer verkleiden. So, ne?
Ja.
Und das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil es immer noch teilweise so ist, dass es Shakespeare-Aufführungen gibt, gerade im Globe Theater in London, wo alle Rollen von Männern gespielt werden, wo gesagt wird, wir spielen das jetzt so authentisch wie zu Shakespeares Zeiten, wie zu damals zur elisabethanischen Zeit. So, das heißt, da tritt dann wirklich auch keine Frau auf. Also alle Frauen sind Männer und sind stark geschminkt.
Ja.
Und das hat natürlich sowas, weil du halt auch sagtest, japanisches Theater, auch da ist es ja auch so, das ist dieses auch, das sieht man ja gar nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, weil viele Japaner, ich weiß gar nicht jetzt, ob das jetzt rassistisch ist, wenn ich das sage, ich meine es nicht rassistisch, aber viele Japaner sind ja auch sehr androgyn und viele Asiaten und feingliedrig, keine Ahnung, was weiß ich, und das ist so eine Sache, und das ist jetzt bei, wenn jetzt Shakespeare gespielt wird, da ist es teilweise sogar so, dass Männerrollen absichtlich von Frauen gespielt werden, zum Beispiel bei Was ihr wollt, der Malvolio, dieser Diener, der sich dann nachher zum Affen macht vor seiner Herrin Olivia mit den gelben Strümpfen, das wird teilweise gespielt als Malvolia, nicht als Malvolio, sondern als Malvolia. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch vor 2 Jahren bei uns im Bochumer Schauspielhaus Shakespeares Hamlet gesehen, wo Shakespeare von einer, wo Hamlet von einer Frau gespielt worden ist.
Ja.
Und zwar von Sandra, mein Gott, aus Toni Erdmann.
Sandra Hüller,
um Gottes Willen.
Sandra Hüller, genau.
Also das war natürlich ein so ein Charisma habe ich also wirklich nur noch bei David Bowie mal gesehen. Ja. Also was die da rüberbringt. Aber es ist halt so, jetzt ist es natürlich so, was mich jetzt ja auch interessiert. Ich habe jetzt Hedwig gesehen, Hedwig and the Angry Inch.
Ja.
Da gibt es einen Film von John Cameron Mitchell. Ja. Es wurde auch am Broadway gespielt von in der Hauptrolle Neil Patrick Harris. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist nämlich Hedwig war ein Mann, der aus der DDR im Jahr 1988 rübergemacht hat. Von einem amerikanischen GI wurde er quasi geehelicht, musste sich dafür aber zur Frau umwandeln, mit dem, was dazugehört, nämlich Schnipp, Schnapp, Pillemann ab.
Dem das, Angry Inch. Ja.
The Angry Inch, genau. Da ist nur so ein Zentimeter übrig geblieben. The Inch, The Angry Inch. Ja. Und dann natürlich die Tragik, ein Jahr später sitzt er irgendwo in Missouri und sieht im Fernsehen, dass die Mauer gefallen ist. Da hätte er einfach nur noch ein Jahr abgewartet. Also es hat so eine gewisse Tragik. Und es geht die ganze Zeit um diesen Typ, der als Frau auftritt. Oder man weiß es nicht. Das ist ja immer so dieses bei Travestie. Ist es Mann, ist es Frau? Man weiß es nicht genau. Ja. Und es ist halt es ist nicht nur Transvestit, es hat auch noch mehr Trans. Es ist noch auch transsexuell auch noch dabei.
Absolut. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, für die Leute, die das Stück nicht gesehen haben, es ist eine Art Rock-Musical. Das heißt, es ist eigentlich eine One-Man-Show von Sven Ratzke, also beziehungsweise in dieser Version. Und es sitzt noch eine Rockband auf der Bühne, die wirklich extrem gut spielen. Und dann gibt es noch eine zweite Schauspielerin, die allerdings einen Mann spielt, wenn ich mich recht erinnere.
Und das ist im Original nämlich auch so. Das ist im Film so und das ist im Broadway-Stück auch so. Das ist ein Stück, das sehr, sehr, sehr rockt, das sehr, sehr, auch das Thema Homosexualität sehr, sehr stark bearbeitet. Und es ist auch, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, es ist eine Menge Bowie drin, oder?
Ja, extrem.
Origin of Love ist, wow, das ist so, da schwingt so Bowie mit die ganze Zeit und dieses Schlussstück, also dieses große Finale Midnight Radio ist für mich nichts anderes als Rock'n'Roll Suicide. Also ohne jetzt zu sagen, der hat das geklaut, sondern es ist wirklich im Geiste von, also wenn ihr Bowie mögt und sagt, okay, hier Rocky Horror Picture Show oder sowas, weißt du, Hedwig and the Angry Inch, das ist wirklich auch, das gibt's als Film.
Ja,
das
ist toll.
Und das ist ganz, ganz toll und natürlich klar, wenn ihr die Möglichkeit habt, das live irgendwo zu sehen, dann tut euch das an.
Ja, es ist wirklich toll. Und was ich ganz interessant finde, du hast jetzt schon ein Stückchen vorgegriffen, die Geschichte der Travestie, also des sich Verkleidens, dass es ja in gewisser Weise immer, das war es schon immer und das ist nach wie vor auch immer geblieben, es ging immer um den Tabubruch, dass man das eigentlich nicht machen kann. Es wurde dann immer komischer, ne? Also am Anfang war es aus der Not geboren, dass einfach es nicht statthaft war, dass Frauen im Theater spielen, und dann wurde es zur Komödie, ne? Das ist dann diese Verzerrung sozusagen, also im Theater. Und wenn ich jetzt diesen ganz, ganz großen Sprung mache ins Berlin der 20er Jahre, also jetzt 100 Jahre zurück, da war es dann plötzlich wie eine sexuelle Befreiung, ne? Ja. Also diese offen gelebte Homosexualität von Männern oder auch von Frauen, da war es dann ein politisches Statement. Und das ist einfach sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Es ging dann merkwürdigerweise in den 50er Jahren wurde das Rad dieser sexuellen Befreiung wieder komplett zurückgedreht, und das galt dann auch für die Travestie. Und die Travestie war in den 50er und 60er Jahren in Deutschland nichts anderes als Imitationskunst. Das heißt, du hast dann Travestiekünstler gesehen, die haben dann Zara Leander nachgemacht, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu oder dann später auch Tina Turner, was auch okay ist. Aber wir haben dann ab den 80er Jahren haben wir dann jemanden oder ein Travestiepaar namens Mary und Gordy, die waren mit Sicherheit nicht die ersten, aber sie waren sozusagen die schillerndsten Figuren, die gesagt haben, wir sind jetzt nicht nur Imitatoren von Nana Mouskouri, sondern wir sind eigenständige Kunstfiguren oder wir kreieren eigenständige Kunstfiguren. Und das hat sich durchgezogen und auch durchgesetzt. Und hat eben auch Früchte getragen für Transgender, so wie wir es heute erleben, für Drag Queens und so. Und die Grenzen sind mittlerweile extrem fließend geworden, was sehr, sehr interessant ist. Interessant ist aber eben auch, wenn man eine Fernsehaufzeichnung von Mary sieht. Gordy ist ja Mitte der 90er Jahre gestorben, aber wenn man von Georg Preuße, so heißt ja Mary im Original, also mit dem Klarnamen, wenn man so will, wenn man das sieht, und dann wird das Publikum gezeigt, dann ist das Publikum kein Punker-Anarchisten-Publikum, sondern es ist eigentlich das oberspießige Kleinbürgertum, die sich da amüsieren.
Es war totaler Mainstream und ich habe mir das auch nämlich nochmal angeguckt, weil Mary und Gordy war eine Riesennummer in den 80er Jahren bei uns im Fernsehen und dann natürlich auch live. Das war total anerkannt. Das war und es gab auch nur die beiden. Also ich habe natürlich so als Teenager auch da, war ja auch nicht in der Szene da so drin, aber das war, wenn Mary und Gordy waren, da wurde auch nicht gesagt, oh, guck mal, die beiden Tunden da und so weiter, sondern das war Abendunterhaltung, das war Samstagabendunterhaltung und das haben auch meine Eltern geguckt. Wie war denn das bei euch? Hat das irgendwie, gab es da sowas überhaupt in der DDR? Also das muss es doch auch gegeben haben.
Das gab es mit Sicherheit auch. Also wir haben natürlich Westfernsehen geguckt und deswegen haben wir natürlich auch die Mary und Gordy Show gesehen. Das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, eine Sketch-Sendung mit den beiden.
Es gab dann eine Sketch-Sendung, aber die ersten waren wirklich so dieses, wie so ein gefilmter Live-Auftritt, diese Galas, wo am Ende nicht der Georg Preuß, der Rainer Kohler, der gestorben ist später, der dann mit nacktem Oberkörper und ohne Perücke auf die Bühne kam, ungeschminkt, und Georg Preuß hat sich dabei halt entkleidet, also oberkörperfrei gemacht, hat sich komplett die Schminke und aus dem Gesicht genommen, abgewischt und die Perücke abgenommen, und das war wirklich wie so ein, ja, es war wie so ein emotionales Blankziehen. Das hat sehr, sehr berührt, fand ich.
Ja, ne? Ja, das, ja, genau.
Und
das ist eben auch ein politisches Statement gewesen.
Und ja, und ein gesellschaftliches natürlich auch. Natürlich, darfst du nicht vergessen, 80er Jahre, AIDS-Angst und so weiter. Das war echt irgendwie, das schwebte alles so in der Luft. Deswegen interessiert mich das total, weil ihr habt ja auch, weißt du, wenn ich im Friedrichstadtpalast bin, unten im Quatsch-Comedy-Club, in der Revue, da sehe ich immer, wie hießen sie, Mario und Sammy und Mario, oder? Diese alten Plakate.
Sammy und Mario.
Genau, da hängen so die alten Plakate aus der Quatsch Comedy Club, der heutige Quatsch Comedy Club in Berlin, ist die ehemalige kleine Revue des Friedrichstadtpalastes. So. Ja. Und da war, wenn du dir die Plakate, diese wunderbar gezeichneten und gemalten Plakate da anguckst, da war unheimlich viel Travestie auch.
Ja, also das gab es. Und ich meine, ich habe ja sowieso, mein Vater war ja Jazzmusiker und Produzent am Sender Leipzig. Das heißt, bei uns gingen die Künstler ein und aus. Und ich, also er kannte ganz, ganz viele. Ich kannte natürlich dadurch auch ganz, ganz viele. Homosexualität war etwas, was mich permanent umgab, sozusagen. Ob das nur Tänzer, Musiker, bildende Künstler waren. So, also das war alles überhaupt nicht das Thema. Und es gab eben es gab so eine ganz merkwürdige, ich sag's mal, so eine kleinbürgerliche Varieté-Kultur in der DDR. Und da ist zum Beispiel natürlich der Friedrichstadtpalast war da ganz, ganz weit vorne. Und dann gab es eben die kleine Revue, das ist gut, dass du das gesagt hast, da gab es eben so Nachtprogramme. Und diese Nachtprogramme, das waren auch frivole Programme. Und bei diesen frivolen Programmen wurde eben getanzt. Und die Tänzerin vom Friedrichstadtpalast, die dann das gemacht hat, die tanzte dann mit freiem Oberkörper und so. Und das war dann ganz frivol und das war ganz gewagt. Und dann tanzten vielleicht auch mal zwei Männer, die offensichtlich ineinander verliebt waren oder sich dann küssten oder so. Also es war geduldet. Und was ganz interessant war, es war wohl auch, es hatte den Anschein, dass man das wohl auch irgendwie gut fand und dass man das auch unterstützt hat. Und aber es hatte trotzdem so einen unangenehmen, kleinbürgerlichen Geschmack. Und das finde ich eben auch merkwürdig, dass eigentlich die Leute bei Mary und Gordy in der Show saßen oder bei Mary in der Show sitzen oder saßen, er tritt ja nicht mehr auf, wenn man sich das Publikum anguckt, sagen, das sind doch eigentlich genau die Typen, die sagen, ja, die Schwuchtel, die kommt nicht bei mir ins Haus und weißt du? Und genau die Leute, die beömmeln sich dann. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, mit diesem Tabubruch und natürlich auch, es hat was Anarchistisches. Und es ist auch so eine Ausgelassenheit von Menschen, die man sich selber aber nicht eingesteht oder die man sich selber nicht erlaubt. Man guckt also Leuten zu.
Ja.
Ja.
es zeigt, finde ich, auch die Ambiguität in so einer Gesellschaft total. Ja. Ne? Also auch das Widersprüchliche, was du halt sagst, dass auf einer Seite wird's geduldet, auf der anderen Seite wird's halt nicht. Ne? Das ist immer so, und das ist halt immer so eine Gratwanderung. Und das fand ich halt bei Mary und Gordy so unglaublich, dass das wirklich so gesellschaftlich, wirklich so in der Mitte der Gesellschaft anerkannt war. Wie war's denn mit der Rocky Horror Picture Show? Gab's das bei euch eigentlich?
Nein, nicht, mehr, ne? Nein, die gab es nicht. Ich weiß jetzt nicht so richtig, warum, aber es ging ja in der DDR immer um den sogenannten parteilichen Standpunkt. Um das drehte es sich immer. Das heißt, es musste eigentlich ein humanistischer Standpunkt oder ein linker Standpunkt irgendwie zu erkennen sein. Zumindest humanistisch. Und die Rocky Horror Picture Show hat mich als Ossi extrem verstört. Es ist nicht unbedingt meine Musik, aber dann sieht man eben Tim Curry mit Strapsen und der dann diese merkwürdigen Lieder singt und der dann auch so diese Bisexualität lebt und der dann auch so und stark geschminkt ist. Es hat mich ehrlich gesagt wirklich verwirrt und ich glaube, das war eben etwas, was die DDR nicht wirklich richtig einnorden konnte. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass alle Machthaber und solange es das Theater gibt, gibt es eben auch Travestie, dass alle Machthaber das auch immer benutzt haben wie ein Ventil, also Brot und Spiele sozusagen. Mhm. Und man kann eben dadurch auch irgendwie das Volk auch irgendwie ein bisschen ruhig halten, indem man so Amüsement, indem man das eben zulässt. Was ich aber eben schön finde, ist, dass wir seit 30, 40 Jahren eben erleben, dass es eben nicht nur die Nana Muscuri-Parodie ist oder Imitation ist, sondern dass es wirklich eigenständige Figuren sind, die kreiert werden. Natürlich müssen wir dazu sagen, es sind natürlich immer extrem übertriebene, dievenhafte Figuren, die man da sieht, die, und das ist die Wahrheit, die einfach die versautesten Schweinischen Pizza auf diesem Planeten.
Wenn du sagst, riesenhafte Figuren, da kommen wir um Olivia Jones nicht rum, ne? Das ist ja. Die wunderbare Olivia Jones, mit der ich mal auch eine Gala zusammen moderiert habe, was natürlich der Hammer war, weil wenn du mich so als Schrat neben diesem wahnsinnig großen, und dann hat sie ja auch noch diese Schuhe und ist ja sowieso schon so ein Riese und dann noch
schon riesengroß,
die Haare und es ist wirklich so dieses und da ist ja auch, das ist dann jetzt auch mein Ansatz, da möchte ich jetzt hinaus auch auf was, wie Travestie eigentlich in die deutsche Comedy auch übergegangen ist und da sind wir halt bei Olivia Jones sind wir natürlich auch. Ja. Wir sind gewissermaßen auch ein bisschen bei Kay Ray, aber wir sind auch bei einem Duo, das wir beide sehr, sehr, sehr schätzen und das wir beide sehr, 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 sehr lieben.
Vergöttern, die wir lieben. Und das ist natürlich
Emmy und Herr Wilnowski, wobei wir natürlich sagen müssen, dass es nur die Emmy ist, die Travestie ist und sie hat ihren Bühnenpartner, ihre russische Tastenkraft, Herrn Wilnowski. Und das ist nur wirklich eine Art von Travestie, die, also das kannte ich noch nicht so. Und das ist aber auch so in einer, quasi schon in einer Vaudeville-Tradition. Vaudeville ist das, ist das amerikanische Theater, wo die Marx Brothers herkommen, also wo dieses Ganze und das ist ja, hat ja auch in Amerika. In Amerika ist es immer schwierig gewesen. Also wenn wir jetzt mal von Travestie reden, von Drag, also von Männern, die sich als Frauen verkleiden, da sind wir natürlich auch ganz schnell bei Monty Python, bei den Pepper Potts, bei den Omas, die immer rummotzen. Also die Pythons haben sich immer schon sehr, auch schon lange vor Leben des Brian als Frauen verkleidet und haben das
immer parodiert. Schon,
genau, und das ist in Amerika deswegen so ein bisschen schwierig, weil es ja diesen Bibelgürtel gibt, diesen Mittleren Westen. Und da muss ich nochmal eine kurze Brücke schlagen von Comedy und wieder Rockmusik. Queen, meine Lieblingsband Queen, hat damals den amerikanischen Markt verloren durch ihr Video zu I Want to Break Free. Wo alle als Frauen auftreten, legendär natürlich Freddie Mercury mit diesem Mini-Rock, mit diesem Leder-Mini-Rock und dann dem Schnurrbart noch an, den er sich aber im Video dann nochmal rasiert hat, weil er ja diese Ballett-Sequenz noch gedreht hat und alle haben sich, aber es ist natürlich wahnsinnig lustig, so einen Typ zu sehen, der sich als Frau verkleidet und Schnurrbart dabei hat und Roger Taylor sieht so süß aus als Frau mit dieser, als Mädchen.
Roger Taylor sieht süß aus, aber ich bin bei John Deacon zusammengebrochen.
Bei John Deacon als Oma. Und, ja, und das ist
John
natürlich
Deacon ist einfach John Deacon.
Das ist natürlich, er ist der Autor des Songs ja natürlich auch. Das Ganze war auf einer, basierte übrigens auf einer Idee von Roger Taylor und nicht von Freddie Mercury, ja, der sich natürlich, klar, war zu der Zeit sehr, hat in München gelebt und war auch sehr, sehr viel Karneval, Fasching, weiß ich, heißt es, und auch in sehr vielen Clubs, und die waren auch damals natürlich, wenn sie in Berlin waren, waren sie natürlich auch immer bei Romy Haag, ne? Genau wie, ja, genau wie Bowie natürlich auch, der quasi um die Ecke gewohnt hat damals auf der Hauptstraße, und hat ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass er auch mit Romy Haag mehr als befreundet war, und er hat das dann ja auch gemacht in dem Video zu Boys Keep Swinging. Will ich nur mal ganz kurz sagen, das hat diese englische Tradition, und die Engländer, die haben da überhaupt kein Problem mit, wenn sich Männer als Frauen verkleiden. Das kennen die ja schon von Shakespeare, nicht wahr?
Ja.
Nur die Amis waren teilweise so prüde und so spießig, dass sie gesagt haben, das können wir nicht senden. Worauf Freddy gesagt hat, dann komme ich auch nicht mehr nach Amerika. Und er war seitdem nicht mehr in Amerika.
Nein.
Das war wirklich ein Riesenbruch. Das war so ein, das, da ist eine Ideologie steckt dahinter einfach, ne?
Ja.
Und Comedy ist, und das ist natürlich dieses Video, I Want to Break Free von Queen, ist natürlich nichts anderes als Comedy. Und Travestie, ja, ist jetzt bei uns in Deutschland natürlich auch, wir reden über Emmy und Herr Wilnowski, wir können, ja, über die frühen Sachen reden, die Gregor Münter gemacht hat. Wen haben,
ja,
wir noch? Wen haben wir denn noch? Wer ist denn noch so
Travestie? Naja, wir haben noch Lilo Wanders natürlich.
Lilo Wanders. Wir haben, ja, ist jetzt Georgette Dee, was ist das jetzt? Was ist jetzt, ist das?
Doch, Travestie? Das ist schon, ja, ja, es ist vielleicht jetzt nicht so eine, es ist jetzt nicht so eine divenhafte Travestie, ja, so mit Kostüm, aber es, natürlich ist es Travestie, auf jeden Fall.
Es ist auch so, ich glaube, das Tolle ist, dass man dann wirklich so Künstlerinnen und Künstler sieht, die dann wirklich was Eigenes draus machen, wie jetzt Georgette, ja, Dee oder Tim Fischer macht es ja auch oft, ja.
Ja.
Dann haben wir noch in Berlin haben wir noch, ich denke noch an die wunderbare Aris Zabel, ja.
Wunderbar. Aris Zabel ist natürlich ganz großartig, weil das ist eigentlich das Travestie-Pendant zu Kurt Krömer sozusagen.
Ja, also ja, eigentlich, ja, das ist super
müssten
gesagt.
Kurt Krömer und Aris Zabel müssten eigentlich zusammen mal auf Tour gehen, weil Aris Zabel ist einfach grandios. Und der macht ja mit seiner Company, der hat ja eine ganze Truppe, die, ja, machen so Theaterabende, richtig Theaterstücke mit Biggie van Blond und so.
Ja, genau.
Und noch zwei, drei anderen Darstellern, die auch absolut fantastisch sind. Und das machen sie in Berlin im BKA-Theater, Berliner Kabarettanstalt am Mehringdamm. Ja. Leute, also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch Aris Zabel an. Das ist sensationell. Und was ich eben schön finde, ist, es ist eben nicht so dieses, es ist nicht mehr die Nische, sondern, ja, was ich schön finde, ist einfach, dass die Travestie und natürlich dadurch auch die schwule Community hat so an Selbstbewusstsein dadurch gewonnen, weil es einfach eine Leichtigkeit bekommen hat, und es ist einfach sehr, sehr komisch, und es ist eben, es ist so aus der Schmuddelecke raus. Ich glaube, dass einfach so in den 50er, 60er Jahren war das so in der Schmuddelecke, und die ganzen Spießer haben gesagt, ja, die ganzen Schwulen, ja, die ganzen Tonnen, ja, Fummeltrien und so, und da ist es eben wirklich schon lange weg. Und auch eben so was wie Emmy und Wilnowski ist eben absolut fantastisch und wirklich zum, also du lachst dich kaputt, wenn du dir die Show anguckst.
Warst du damals dabei, als Emmy ihre Perücke vergessen hatte im Quatschclub?
Nee.
Sie hatte, ich glaube, sie haben moderiert, und also es ist ja wirklich ein absolutes Feuerwerk. Das ist ja. Emmy und Wilnowski ist ganz, ganz, ganz große Kunst. Und Emmy hatte irgendwann mal ihre Perücke vergessen. Und aber ja, weil man ist ja im Friedrichstadtpalast, man kann natürlich, die haben einen riesen Fundus und eine Kostümabteilung, und sie hat sich dann ganz auf die Schnelle, ich war nicht dabei, ich habe auch nur davon gehört, eine Ersatzperücke, die nicht ihre ist, ja, natürlich besorgt, und sie trat dann auf, und das Publikum hat es überhaupt nicht gemerkt. Nur alle Kolleginnen, ja, und alle vom Quatsch Comedy Club, die Abendspielleitung und die Techniker, das Service Team, haben gedacht, was ist das jetzt? Was hast du denn da auf dem Kopf für ein Fifi? Und das muss auch echt sehr, sehr, sehr lustig gewesen sein. Wir haben bei uns im Ruhrgebiet übrigens auch jemanden, der sich sehr für die Travestie einsetzt. Das ist Christian Stratmann. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Bruder von Ludger Stratmann, von meinem lieben Freund.
Davon hast du mir erzählt.
Dr. Ja. Stratmann, der letztes Jahr leider, leider verstorben ist. Und sein Bruder Christian ist auch halt auch Theatermacher und wir Prinzipal, wie man so sagt. Er hat in Herne den Mond von Wanne Eickel, das ist ein Boulevardtheater mit Ruhrgebietsstücken. Und er hat in Herten auf der Zeche Ewald ein alter Heizraum. Da hat er ein Varieté-Theater gemacht. Das ist seine große Leidenschaft, Travestietheater. Und das ist seine große, große, große Leidenschaft. Und er hat daraus den Revue-Palast Ruhr gezaubert. Und das ist, also du kennst jetzt ja Industriekultur bei uns im Ruhrgebiet, Zeche Karl und sowas, ne, diese und die Kaue, also wirklich so Orte, wo früher gearbeitet worden ist, wo hart gearbeitet worden ist, die jetzt einfach Kulturzentren sind. Das liebe ich sehr. Das gibt's auch in Berlin und so, ne, aber im Ruhrgebiet hat das nochmal so diese Kultur. Und du fährst da wirklich hin und siehst diesen Förderturm der Zeche Ewald. Und das ist alles, ne, so Backstein, und es ist alles total schön. Also mir geht dann so das Herz, ich habe dann so ein Heimatgefühl und dann kommst du da rein. Ich habe da mal einen Abend, so einen politischen Abend moderiert und hinten die Garderobe ist ein Riesenraum und der ist vollgestopft mit Klamotten, mit Perücken, mit Diademen, mit allem möglichen Zeug. Das ist ein absoluter Traum. Und um wieder auf meinen Auftritt zu kommen als Ariel, ich verkleide mich ja gerne. Ich mache mich ja gerne so zum Löffel. Und es ist wirklich so, wirklich, glaube ich, hat mit meiner Kindheit auch zu tun. Und so, ich hab ja immer so um die Karnevalszeit Geburtstag. Und ich habe mich dann auch immer so verkleidet. Das ist auch ein Schritt zurück für mich, so ein bisschen so in die Kindheit. Ich hatte mir da auch überlegt, ob ich mir den Bart auch extra für diese Tour jetzt abrasieren lasse. Ich lasse ja abrasieren, ich rasiere ja nicht mehr selber. Und dann bin ich aber aufgetreten und dann rief wirklich bei der Premiere im Stratmanns in Essen, rief eine Frau rein, als ich rauskam als Ariel mit Bart, rief sie rein, Conchita Currywurst. Und ich sagte so, das bleibt drin. Dankeschön, ich bin Conchita Currywurst. Ne? Auch das
sehr,
ist
sehr schön.
Auch weißt das du, ist Travestie. Conchita Wurst.
Absolut.
Absolut. Und das ist auch sowas, wo man auch erstmal denkt so, was ist das jetzt? Das ist jetzt ein Mann als Frau mit Bart? Und ja, es geht. Du darfst es machen.
Natürlich geht es. Absolut. Und weißt du, weil du das gerade gesagt hast, so mit diesem mit dem Backstage-Bereich und die Garderoben und so, da muss ich natürlich an das Klacktheater in Wittenberg denken. Warst du da schon mal in Wittenberg?
Nee, ich habe immer nur davon gehört, ja.
Es ist total super. Und ich ganz kurz die Geschichte: Stefan Schneegers und Mario Welker, die beiden, die leiten diesen Laden. Stefan kommt von der Travestie, Mario ist ein ausgebildeter Tenor und Musical-Darsteller. Und die beiden haben das gegründet und haben da auch ein kleines Travestie-Ensemble und machen da Travestie-Programm. Und es gibt allerdings auch Gastspiele. Und jetzt kommt die Pointe. Sie haben dann festgestellt, sie können nicht immer rund um die Uhr Travestie machen und dann vielleicht ab und zu mal ein Gastspiel. Das heißt, sie machen eine Woche Travestie, eine Woche Politkabarett und eine Woche Gastspiele. So. Und ich bin dann mal da gewesen. Sie machen dann auch im Sommer machen sie so eine Mixshow und dann machen sie Politkabarett und dann haben sie dann immer in ihrem Sommerprogramm haben sie einen Gast und dann war ich eben da. Und dann habe ich mir das angeguckt und das war eben wirklich 1A Politkabarett und der Stefan Schneegers, der eigentlich ein Travestiekünstler ist, der spielt Angela Merkel. Er sieht überhaupt nicht aus wie Angela Merkel und aber es ist so unfassbar lustig und wirklich Stefan Schneegers spielt die lustigste Angela Merkel, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe wirklich Blasen gelacht und das Geniale ist einfach, dass diese Verbindung Politkabarett, Travestie einfach fantastisch funktioniert und die beiden sind wahnsinnig leidenschaftlich in ihrem Theater, im Klacktheater. Das Theater läuft fantastisch, natürlich gerade im Moment ist es schwierig, wie bei allen anderen Veranstaltern auch. Aber wenn ihr in der Nähe von Wittenbergs lebt oder so, oder wenn ihr mal was Besonderes erleben wollt, fahrt mal ins Klacktheater nach Wittenberg. Das ist echt super und es ist eigentlich egal, ob ihr euch ein Politkabarettprogramm anguckt oder eine Travestieshow, ist wirklich super. Und wenn du in die Garderobe kommst vom Klacktheater, ja, also die Welt besteht nur aus Federboas und aus nicht enden wollenden riesigen Perücken und Wimpern bis zum Horizont. Also es ist absolut geil und ja, ich finde das auch stark.
Das ist toll. Ja, das war ein sehr, sehr, sehr interessantes Feld auf jeden Fall. Also das, weil wir ja auch immer wieder Berührung haben mit dem Bereich der Travestie in den Theatern Backstage, ob es jetzt im Schmidt-Theater ist, ob es auch im Fritz-Theater ist in Bremen oder ob es auch hier in, wie gesagt, im Klack-Theater ist. Und da gibt's noch einiges. Aber wir haben, ich glaube, und damit möchte ich beenden, wir haben die größte Travestie-Figur des deutschen Humors haben wir vergessen. Es ist nicht Uschi Blum. Es ist, weißt du, an wen ich denke, Thomas?
Nee.
Ich denke an Luise Kuschinski. Die größte Travestiefigur.
Das ist wirklich...
Hans-Werner Olm als kompletter Verkehrsunfall. Das ist wirklich, Luise Kuschinski ist ein Frontalaufprall der Travestie. Das ist unfassbar. Da denke ich immer so, nein, nein, nein. Und es ist absolut herrlich und es ist absolut großartig. Und
er ist auch so gnadenlos. Es ist Wahnsinn.
Es ist so gnadenlos und es ist einfach total schön, dass das geht, dass man in einer Welt lebt, in einem System lebt, wo das geht, wo man das darf und man darf alles, ob du ein Vollbart hast und als Meerjungfrau auftreten willst oder Songs singst oder was immer oder Chansons oder Witze erzählst. Das ist die große Freiheit der Kultur und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir in einem Land leben, wo man das darf. Es gibt Länder, da wird sowas bestraft mit der Todesstrafe und so weiter. Das ist die große Freiheit der Kunst, die wir hier gerade dieses Mal zelebriert haben mit unserer kleinen Hommage. Zwei alte Zirkuspferde,
wie wir. Und das ist einfach wirklich, es hat sich doch einiges getan. Und das ist auch wirklich Bestandteil der Kultur. Also es ist raus aus dieser Schmuddelnische. Ja. Es ist ein Teil unserer Kultur. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und wir leben, also diese ganzen Live-Formen der Kunst und des Entertainments, wir leben da wirklich, wie sagt man in der DDR, in friedlicher Koexistenz miteinander. Und wir behindern uns da nicht. Und das ist einfach immer schön und das ist immer toll. Und diese Berührungsängste sind zum Glück weg und da bin ich auch sehr froh, dass es eben in vielen anderen Ländern, wirklich in sehr vielen anderen Ländern überhaupt nicht möglich ist, dass man da so Angst hat, dass man da so homophob ist und dass man da, und das ist ja, hat ja nicht immer nur was mit, oder nur was, hat ja nicht immer zwangsläufig was mit Homosexualität zu tun, wenn ein Mann sich als Frau verkleidet. Das ist ja eben auch, das kommt ja eben auch noch dazu. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so ein Urbedürfnis, dass der Mann, nicht dass der Mann, sondern dass der Mensch sich gerne verkleidet.
Ja,
so und es gibt einfach, und ich meine, wenn wir an Peter Alexander denken und Charlies Tante oder so, ich meine, das ist einfach, es macht einfach unheimlichen Spaß, wenn man sich als Mann, als Frau verkleidet. Und es ist natürlich, das darf man auch nicht vergessen, wenn man es macht, wird man feststellen, nicht nur wie scheiße anstrengend es ist, auf High Heels zu laufen, sondern es ist einfach wirklich, ich meine, mach das mal, sondern es ist einfach... Es ist wirklich ein anderes Lebensgefühl, wenn du als Frau, du wirst all das angeguckt von den Männern und so. Es ist schon, ich glaube, ja, also wir Männer sollten alle mal als Frauen mal durch die Gegend laufen und einfach mal spüren, wie das ist, wenn man, wie man von Männern mit Blicken ausgezogen wird und wie man auch angesprochen wird. So. Also das ist schon, und das ist auch interessant, es ist auch erschreckend, aber... Das Thema war ja nur heute Travestie auf der Bühne, ob es nur im Theater ist oder im Kleinkunstbereich oder auch die große Show. Und das ist immer lustig und macht immer sehr viel Spaß. Und ich bin so froh, dass es gerade sowas gibt wie Luise Kuschinski oder eben auch wie Emmy und Wilnowski. Und das ist
alles Zabel und so weiter.
Ein Geschenk. Ja,
vor allen Dingen, es kann ja auch wirklich jeder machen, weißt du? Es können Leute machen, die, ich meine hier, der Georg Preuß, das war ein ganz hoch, oder ist immer noch ein sehr hochgewachsener, schlanker Mann. Und weißt du, wenn ich da so als haariger Pummel auf die Bühne komme, ich bin ja wirklich das Gegenteil von Androgyn. Also ich bin ja wirklich, ich wäre gerne Androgyn. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Neid-Ding, ne? Ich würde natürlich auch gerne so Wangenknochen haben wie Bowie oder so, weißt du, und so dieses so, aber man ist der man ist. Aber man kann durch Travestie, kann man einfach mal in eine andere Rolle schlüpfen und dann wieder raus. Rein und wieder raus. Genau.
Genau.
So ist es. Rein und raus, raus und rein. Auf dieser leicht frivolen Note beenden wir die heutige Episode von
Warte mal. Ich ziehe jetzt den Zorn auf dich, aber ich möchte trotzdem drei ganz wichtige Dinge sagen, die mir
auf dem Herzen liegen. Das war so schön. Ich habe so einen schönen
Schluss gehabt. Pass auf. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, ich wollte es nochmal sagen. Wir werden zusammen mit unserem Schwestern-Podcast live auf der Bühne stehen. Am 7. April in Hamburg, im Schmidtchen. Ne? Das ist doch so, oder nicht?
Das ist so, ist ja, klar.
Ja, genau.
Martina Brandl, und Martin Rosengarten, Thomas Nicolai und ich.
Genau, und da sind wir live zu sehen. Und ich glaube, es gibt sogar noch 2 bis 4 Karten. Also wenn ihr wollt, kommt hin. Es wird definitiv, also das ist ein Versprechen, ein heiliges Versprechen, es wird definitiv eine einmalige Veranstaltung werden.
Ja.
Und wir freuen uns wie Bolle drauf, wer auch immer Bolle ist. Und in dem Zusammenhang, also bitte kümmert euch um Tickets, kommt bitte hin. Und ich habe das völlig übersehen. Man kann unseren Podcast, den ihr jetzt gerade hört, den kann man bewerten. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr den, man kann den bewerten. Man kann das bei Apple Podcasts machen. Man kann dann den Daumen nach oben machen und einfach sagen, wir finden das dufte. Ja. Man kann das neuerdings jetzt auch bei Spotify machen. Also wenn euch das gefällt, dann gerne Daumen nach oben. Und wenn euch das richtig gut gefällt, dann könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, in der Beschreibung zu diesem Podcast gibt es einen Link. Guckt euch das mal an.
Genau.
Und da steht das alles drin. So, das wollte ich sagen. Ich hoffe, du kannst damit leben, aber das musste noch gesagt werden.
Das musste raus. Nein, das ist natürlich war auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das muss ja alles. Alles muss raus, mein lieber Thomas. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wir haben uns in Berlin getroffen. Wir haben ein bisschen gesprochen darüber, was wir machen wollen jetzt demnächst. Das ist ein kleines Arbeitsgespräch unter Freunden und wir haben da einiges vor. Wollen wir jetzt mal nicht so, das ist mir zu viel. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, wenn es denn wieder heißt, Hennes Bender und Thomas Nicolai bei Blühende Landschaft.
No.